herzlich willkommen zum 54. Podcast von Berlins schönste Seiten. Wieder im temporären Literaturhaus in Alt-Moabit. Wenn Sie uns zuschauen, sehen Sie hinter mir die Spree vorbeifließen. Wenn Sie zuhören, dann stellen Sie sich das einfach vor. Neben mir sitzen wie immer Felix Müller von der Berliner Morgenpost und meine Kollegin Sonja Longulius. Und wir steigen mit drei wichtigen, gewichtigen Neuerscheinungen ein. Und zwar dachte ich, Felix, wir fangen an mit Frank Schulz, Amor gegen Goliath.
Können wir erstmal über was ganz anderes reden?
Natürlich, jederzeit.
Über den Elefanten im Raum würde ich nämlich gerne reden, über den Elefanten im Raum aller Berliner Kulturinstitutionen, nämlich die angekündigten Sparmaßnahmen von 10%, auch ihr auf euch zukommen seht. Und mich würde interessieren, was das eigentlich für euch bedeutet.
Ich finde es schön, dass du das sagst, nachdem ich deinen Titel Amor gegen Goliath schon anmoderiert hatte, diese Frage stellst, weil das ist es eigentlich. Also wir sind mit einer fürchterlichen Konfrontation, sehen wir entgegen, dass tatsächlich der immer noch nicht beschlossene Haushalt des Berliner Senats eben gerade im Kulturbereich 10% vorsieht. Und das heißt bei uns ganz konkret die Hälfte des Programms.
Die Hälfte.
Ja, also im nächsten Jahr soll ja angeblich 3 Milliarden Euro gespart werden in ganz Berlin. Und wenn wir das runterbrechen, 10% der Kultur, das sind dann ungefähr 120 Millionen. Also die Kultur ist eigentlich der kleinste Haushalt in ganz Berlin. Und gleichwohl sollen wir so viel sparen, was dann die Hälfte des Programmes bedeutet. Also das heißt, es ist einfach ein Kahlschlag der Kultur.
Ich habe das auch schon von anderen Institutionen gehört. Ich habe auch schon mit Theaterintendanten etc. gesprochen. Ihr sagt Kahlschlag und ihr müsst das dann ja auch kurzfristig, müsst ihr wahrscheinlich schon aus bestehenden Vereinbarungen aussteigen, denke ich mal. Ne? Ihr habt ja eine Planung schon fürs kommende Jahr.
Ja, ich glaube, das trifft die größeren Player wie Theater und so weiter noch härter, weil deren Planung noch langfristiger ist. Aber man muss sich einfach mal vor Augen halten, was das heißt. Also Berlin wird in tiefste Provinz zurückfallen, weil wir einfach die Mittel nicht haben, um AutorInnen international einzuladen. Ich glaube, das macht sich der Senat gerade nicht klar, dass das, was Berlin hat, ist die Kultur. Das ist das, warum alle in diese Stadt kommen wollen. Und wenn sich das so ganz gemütlich über die nächsten 2-3 Jahre provinzialisiert, das dauert ja immer ein bisschen, bis man solche Prozesse merkt, dann war's das mit Berlin als Kulturhauptstadt. Und das ist total dramatisch. Und aber was wir uns eben immer wieder fragen, und deswegen bin ich dir auch dankbar, dass du es angesprochen hast, wie stellt man das dar? Hm. Wenn man einfach nur weniger Programm macht, dann sagen die Leute halt irgendwann, na ja, also Berlin, das ist Literatur aus Berlin, die waren irgendwie auch schon mal aktiver. Und das wird ja immer erst so mit großer Zeitverzögerung klar, was das bedeutet. Und deswegen alle auf die Barrikaden und nervt eure Abgeordneten, schreit es raus, wie wichtig euch die Berliner Kultur ist.
Ja, wir haben das mal runtergebrochen auf unsere Zahlen, ne? Wenn man das sieht. Wir haben ja knapp 1.900.000 Euro Budget im Jahr und dann denkt man, naja, 10%, das werden sie ja wohl noch erübrigen können, wären ungefähr 90.000 Euro. Das Problem ist nur, dass wir natürlich Bindungen haben wie das Haus, die Miete. Wir haben natürlich unser Personal, wir wollen natürlich niemanden entlassen. Das heißt, wir können eigentlich nur am Programm sparen und dann sind es knapp 180.000 Euro, also da fehlen uns dann 90.000, das ist die Hälfte. Mhm. Das heißt, wir könnten die Hälfte des Programmes nur noch anbieten. Also entweder von Januar bis Juni oder wünscht ihr euch lieber, dass wir nur die Hälfte des Programmes pro Monat anbieten. Das ist schon ein radikaler Kahlschlag, deshalb ist das Wort auch richtig. Und 10% sind eben einfach nicht nur 10%, sondern die Hälfte des Programms.
Es gab ja offenbar wir Journalisten durften nicht dabei sein, aber es gab ja im Humboldt-Forum offensichtlich eine Veranstaltung für die Berliner Kulturinstitutionen, wo der Finanzsenator die dramatische Lage auch ausführlich dargestellt hat. Mich würde interessieren, in wie engem Austausch steht ihr eigentlich mit der Kulturverwaltung? Seid ihr mal vorbereitet worden auf die Maßnahmen, die jetzt ins Haus stehen? Gibt es Gespräche mit dem Kultursenator oder mit seinen MitarbeiterInnen?
Ja, das ist so vielleicht auch ein bisschen das Absurde. Also bei diesem Termin waren wir natürlich auch im Schloss, was natürlich auch etwas skurril ist, die gesamte Kulturlandschaft ins Schloss einzuladen, um über große Kürzungen zu sprechen. Gut, das nur am Rande. Ja, es gibt Gespräche und Austausche. Wir waren letzte Woche gerade wieder in einem Call mit Giuliano und der Senatsverwaltung. Das Problem ist einfach nur, dass da eine gewisse Verschiebung stattfindet, wer denn nun die Verantwortung trägt. Denn man muss ja doch sagen, dass die Politik die Verantwortung trägt für die Gestaltung, wie die Kultur hier in Berlin ausgelegt werden soll. Das heißt sozusagen, uns immer zu sagen, wie schade es ist, dass wir jetzt 10% sparen müssen, das nützt uns leider wenig. Und natürlich verstehen wir, dass die Senatsverwaltung auch gewissen Verpflichtungen unterliegt. Aber wir plädieren doch stark dafür, dass der Kultursenator für die Kultur kämpft und das auch gegen seinen Finanzsenator durchsetzt.
Sind denn die 10% fix oder ist daran noch was zu machen?
Ja, das ist ja das Absurde und was mich neben allem anderen so aufregt. Und deswegen muss ich das jetzt gleich abbrechen, damit der Podcast hier nicht völlig in meiner Wut untergeht. Nein, die sind nicht fix. Und das ist dieses altbekannte Spiel. Es wird einem so eine Zahl hingeworfen, wie so ein Knochen. Da stürzen sich alle drauf und beißen dran rum und überlegen, was das jetzt konkret für sie heißen könnte. Aber dieser Haushalt ist einfach immer noch nicht beschlossen. So, und einer der Kollegen sagte ziemlich laut und gut in diesem Call, so könntet ihr uns mal erklären, wo die Berliner Politik eigentlich hin will. Wenn die sagt, ja, sorry Leute, Kultur ist uns scheißegal, das rasieren wir mal alles weg. Damit könnte ich tatsächlich besser leben, weil du sagst, gut, das ist eine politische Ansage. Dieser Senat interessiert sich nicht für die Kultur. So. Aber in diesem, oh ja, ich weiß es jetzt auch noch, nee, es tut mir auch total leid, aber komm, gemeinsam schaffen wir das. Vielleicht sind es dann ja nur 5% und dann freuen sich alle über 5%. Ja. Und es ist aber ein rein Zahlen jonglieren. Niemand weiß nichts Genaues, auch die Verwaltung nicht. Also ich will gar nicht wissen, was da hinter den Kulissen für ein Chaos ist. Aber für uns heißt das de facto, bis November werden wir nicht wissen, vielleicht sogar bis Dezember, werden wir nicht wissen, wie viel Geld wir im nächsten Jahr haben. Und das ist schon ziemlich abenteuerlich.
Das ist natürlich auch, wo ihr gerade auf Tournee seid und vielleicht sogar noch längerfristiger planen müsst. Doch.
Du willst mich jetzt immer wütender machen.
Ja, Entschuldigung.
Ich muss noch moderieren. Ich wollte gerade sagen, hör jetzt auf. Deswegen, also ja. Amor gegen Goliath, ein guter Titel. Wir ja. gegen die Senatsverwaltung. Aber weil ich jetzt so schlechte Laune habe, ne, damit, ne, das, da bist du schuld, fange ich jetzt so ein bisschen Klischee-Kritikerinnenhaft an und darf aus dem Waschzettel zu diesem Buch zitieren, der da anfängt: Kathi Weihe, allseits beliebte und geschätzte Psychologin und in ihrer Freizeit klimakrisenkämpferisch hochaktiv, will auf einer griechischen Insel endlich mal richtig ausspannen und die Beziehung zu ihrem geliebten, aber immer seltsamer werdenden Mann kitten, dem Ex-Bühnenkünstler Ricky Kottenpetter. So, geht es so aufregend, adjektivlastig weiter und ist nicht richtig ausspannen und Beziehung kitten ein Widerspruch in sich?
Das
und
klingt, jetzt, wo du es so vorliest, wirklich wie ein bisschen wie eine Vorabendserie aus den 80er Jahren.
Ich wollte dich ja jetzt auch ein bisschen provozieren. Also,
das ist richtig inhaltlich. Es wird dem Roman aber nicht gerecht, weil der Roman, glaube ich, was ganz anderes möchte und will. Also ich soll vielleicht, wo wir schon von Elefanten sprechen, auch diese Dickleibigkeit erwähnen, mhm, dieses Buches. Also es hat, glaube ich, 750 Seiten. Frank Schulz, geboren 1957, ist, finde ich, ein sehr spannender Autor, weil er sich den klassischen Produktionszyklen des Marktes komplett entzieht. Man weiß eigentlich nie, ob überhaupt noch was von ihm erscheint. Es dauert Jahre. Ich glaube, sein letzter Erzählungsband ist vor 6 Jahren, sein letzter Roman vor noch längerer Zeit erschienen, vor 8 Jahren vielleicht. Und dann legt er halt auch gerne solche Ziegelsteine vor. Er ist ein Autor, der sich mit deutscher Normalität beschäftigt, mit der Provinz, mit dem Alltagsleben im weitesten Sinne. Und diese Romane sind nicht plotgetrieben, sondern, wie kann man das am besten beschreiben? Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster sehe und diese Podcast-Situation betrachte, dann stelle ich ja fest, dass Gegenwart immer synchron stattfindet, alles gleichzeitig. Janika denkt gleich vielleicht gerade drüber nach, was sie zum Mittag isst. Die ist vielleicht gerade ein bisschen kalt. Also es passiert unheimlich viel. Da fahren Autos vorbei. Die Spree fließt unter uns durch. Also Wirklichkeit ist ein synchrones Phänomen. Literatur ist aber ein asynchrones Medium, ein lineares Medium, das Satz hinter Satz fügt. Und nun gibt es ja in der Literaturgeschichte ganz viele Versuche, aus diesem Dilemma rauszukommen. Na, wenn wir jetzt mal an den Ulysses denken von James Joyce, der sich einen Tag vornimmt und versucht, ein möglichst breites Panorama dieses Tages und aller Dinge, die da geschehen, auszumalen. Meinert oder bei Eckhart Henscheid findet man ähnliche Versuche. Also innere Prozesse, äußere Prozesse, alles, was in auch nur auf dem Weg auf die Toilette passieren kann oder wirklich tatsächlich passiert, das einzufangen, ist, glaube ich, so ein bisschen der Ehrgeiz dieses Romans, der in einem relativ überschaubaren Zeitraum spielt, also tatsächlich von 2019 bis 2021, also auch die Corona-Pandemie abdeckt. Und vier Hauptpersonen hat, diese benannte Kati tatsächlich, eine ambitionierte Klimaaktivistin, ihren Mann Ricky Kottenpeter, ein depressiver Musiker, der sich durchschlägt mit dem Komponieren von Werbejingles, wenn er überhaupt Aufträge hat. Die beiden sind in Osnabrück zu Hause. Es gibt ein weiteres Pärchen in Hamburg. Er ist ein verkrachter Journalist, der auch Gelegenheitsjobs bekommt, aber ganz anders als sein männlicher Counterpart. Eher so ein Playboy, der davon träumt, nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit deren bester Freundin ins Bett zu gehen, die wiederum Chefredakteurin ist und ihm seine Aufträge gibt. Und da entsteht also so ein Dreieck. Und diese fünf Menschen treffen sich dann am Ende 2021 in Südkreta, Griechenland. Und die inneren Prozesse all dieser Protagonisten, vorrangig der Männer, muss man sagen, mit denen kennt sich Frank Schulz natürlich besser aus.
Why am I not surprised? Ja.
Mit denen kennt sich Frank Schulz besser aus. Und ich finde, sehr gut aus. Die inneren Prozesse dieser Männer sind Gegenstand dieser Erzählung. Also wir tauchen wirklich tief ein in die Depression von Ricky Kottenpeter. Das ist manchmal gar nicht auszuhalten, wie er an sich und der Welt verzweifelt und sich in immer absurdere Eifersuchtsszenarien reinsteigert, seine Frau betreffend. Und wir sehen diesen Flamboyant, sagt man, glaube ich, diesen anderen Hamburger, der im Grunde genommen nur darauf aus ist, strategisch in irgendeiner Weise diesen Dreier zu arrangieren. Also die sind, und das ist natürlich auch was sehr Lustiges. Und die werden gegeneinander gestellt und die treffen dann alle mit entsprechenden amorösen Verwicklungen in Kreta aufeinander. So, das ist aber eigentlich nur der Vorwand, um eine ganze Vielzahl von verschiedenen Soziolekten, obsessiven Beobachtungen, kleinen Realien, wie zum Beispiel mitgeschriebenen Verschwörungsvideos aus der Pandemie. Die werden da seitenweise mitgeschrieben und man liest das gerne. Man liest es gerne und mit wachsendem Entsetzen, was damals alles erzählt worden ist. Also um das alles zusammenzufügen zu einem großen Gesellschaftspanorama. Und das, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, macht es schon zu was anderem, als dieser Text vermuten lässt, dieser Klappentext.
Ja, mit der Erwähnung von Eckhard Henschall kriegst du mich natürlich so. Also es heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung, geht in Ordnung sowieso genau, oder?
Ja, das kann man so sagen, genau. Oder Maria Schnee, also es geht so, also wirklich so ein Roman, der irgendwie sich schon irgendwie dem Alltag widmet, aber in seiner Totalität. Also wirklich auch mit der größten Präzision, mit der größtmöglich verfügbaren Lupe auf die kleinsten Kleinigkeiten blickt. Und es ist ein sehr sprachgewaltiger Roman, finde ich. Er ist von einer unglaublichen Eloquenz, mit einem großen, großen Feingespür für die Redeweisen, für die Formulierungen verschiedener sozialer Milieus, sozusagen vom Eckkiosk bis zum Professorenhaushalt. Und das macht es so überraschend und unterhaltsam und kurzweilig, diesen Roman zu lesen.
Warum spielt er denn auf Kreta?
Also gibt es Alltag.
Naja, genau, apropos Alltag.
Ja, die fahren und alle in den Urlaub und ich glaube, es hängt damit zusammen. Also ich habe Frank Schulz kürzlich zu dem Buch auch interviewt. Es hängt ganz einfach damit zusammen, dass er sich da sehr gut auskennt und umso besser diese Landschaft auch beschreiben kann. Mhm. Man denkt ja immer, Landschaftsbeschreibungen, das kann man irgendwie überblättern. Aber da würde man einen Fehler machen in diesem Buch, denn das ist wirklich eine große Kunstfertigkeit, mit der Frank Schulz Landschaften beschreiben kann. Also das sehe ich in der Gegenwartsliteratur eigentlich ohne Beispiel.
Aber es hat jetzt keinen narrativen Hintergrund. Es hätte auch eine andere Insel sein können oder nein, es muss Kreta sein. Wegen griechischer Mythologie hat das damit etwas
zu tun? Ja, spielt so ein bisschen in Form von Versatzstücken immer wieder rein. Diese Strandlinie mit ihrem Gebirge hat eine besondere Bedeutung für die Protagonisten. Die wird aus allen möglichen Perspektiven beschrieben. Es trägt halt unheimlich stark zur Atmosphäre, der jetzt entscheidet sich alles, gefühlsbei, dieses heiße, drückende Klima von Kreta zu haben, das gleichzeitig auch einzahlt auf dieses permanente Gefühl, vor dem Weltuntergang zu stehen, das alle Protagonisten haben, denn es spielt ja auch in der Klimakrisenzeit in unserer Gegenwart. Und natürlich ist dieses Thema auch permanent präsent. Und da ist es natürlich ganz klug, sich am Schluss ein Setting zu wählen, wo es wahnsinnig heiß ist.
Ja, ich fand jetzt so deine Eingangssätze vor allem dazu sehr schön, weil also das wieder zeigt, wie schwierig es eigentlich ist, über Literatur zu sprechen, wenn der Plot gar nicht so wichtig ist. Weil, ne, was mich jetzt hier gleich so angestrengt hat, ist, dass es halt auf so einen spannenden Plot und irgendwie brisant hin erzählt ist. Und darum geht es ja in den meisten Fällen dann ja. nicht. Ja. Oder das ist nicht das, was das Buch gut macht. Also ich plädiere für eine neue Form der Waschzetteltexte. So, ich weiß nicht genau, wie die aussehen dabei, ne? Weil das Reden darüber so schwierig ist eigentlich.
Genau. Also uns fällt es ja hier auch, das kann ich nach 54 Folgen oder nach 53 Folgen sagen, mir fällt es auch leichter, ein Buch zu referieren, wo ich sage, das passiert, dann passiert das und dann passiert das. So, das ist die Geschichte. Die hat einen Anfang, hat ein Ende und hat einen Mittelteil. Das ist zwar hier auch so, da kommt er ja gar nicht drum herum, weil er muss ja irgendwo anfangen und irgendwo aufhören. Aber das Wichtigere ist eigentlich, was dazwischen sprachlich, ästhetisch passiert. Und das macht ein gutes Buch aus, finde ich.
Wie wäre der Waschzettel für Dana von Sofrieden?
Ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen. Weil
ja, deswegen, du sollst es ja auch machen.
Den Klappentext nicht gelesen, ja. Genau. Ich habe euch mitgebracht, Dana von Sofrieden, nochmal von vorne. Und der Klappentext des Buches wäre eine deutsch-israelische Familiengeschichte. Also es ist vielleicht kein Gesellschaftsroman, aber es ist ein sehr genau beobachteter Familienroman. Spielt auch im Hier und Jetzt, wobei ich muss gerade überlegen, ob das eigentlich stimmt, 2024, vielleicht auch ein paar Jahre früher. Gerade gar keinen richtigen Zeitanker, aber auch das ist gut, weil sie ist schon eine moderne Familie, aber es ist nicht so ganz so wichtig, welches Jahr das ist. Unsere Erzählerin heißt Rosa und der Roman beginnt an dem Tag, an dem ihr Vater verstirbt. Und die Mutter ist schon vor einiger Zeit verstorben, beziehungsweise gilt als verschollen. Man weiß nichts Genaues, vielleicht ertrunken in Thailand. Und sie hat noch eine Schwester, Nadja. Und wir lernen Rosa kennen als eine ja irgendwie traurige, verwirrte junge Frau, die sich von ihrer gesamten Familie mehr oder weniger im Stich gelassen fühlt, weil diese Familie auseinander gedriftet ist über die Jahre, hat auch was mit der Scheidung der Eltern zu tun, hat auch was damit zu tun, dass diese beiden Eltern sehr, sehr verschieden waren und sind. Und Rosa sitzt in der Wohnung ihres Vaters, wartet auf den Entrümpler und lässt immer in so Versatzstücken die Geschichte der Familie Revue passieren und auch in so einer Art Mosaikform, würde ich sagen. Also es ist eben nicht linear, sondern es geht mal zurück bis zu ihren Großeltern und dann wieder ins Hier und Jetzt. Und dann springt sie zeitlich sozusagen Dana von Sofrien immer in der Zeit hin und her. Und mich hat es sehr beglückt, dieses Buch zu lesen. Es ist nämlich auch gleichzeitig sehr humorvoll, es ist aber auch tief traurig. Es ist so lakonisch erzählt. Ich finde es jetzt so eine super schnoddrige Art, irgendwie zu schreiben. Die Charaktere sind mir sehr nahe gekommen. Und das Spannende ist, dass sie die großen Weltthemen, sag ich jetzt mal, einfach immer so mit einfließen lässt, ohne dass das so im Vordergrund steht. Aber gleichwohl üben den großen Druck auf diese Familie aus. Also der Vater ist eben Israeli, die Eltern haben den Holocaust überlebt, sind in Rumänien groß geworden, dort unter die Räder der Diktatur geraten, dann ausgewandert nach Israel, sodass er, Moshe Dai ist sein Name, in Israel geboren wurde mit seinem Bruder zusammen. Er selber ist dann nach Deutschland gekommen, hat ein gutes bayerisches Mädchen geheiratet. Meine Freundin würde mir jetzt den Arsch versuchen, dass ich versuche, den bayerischen Akzent klar zu machen. Ja, ich glaube nicht.
Bayern tut es das immer. Ja.
Genau, und sie, die Mutter Veronika, ist auch eine sehr interessante Figur, die nämlich sich ständig mit dem Holocaust beschäftigt und ständig mit der deutschen Schuld, aber sehr abstrakt. Es geht irgendwie nie genau darum, was haben jetzt eigentlich ihre Eltern, die Großeltern der beiden Mädchen gemacht. Also das heißt, sie spielen alle in diesem Konglomerat aus Trauma, Erinnerung. Wir sprechen aber nicht darüber, es gibt keine Worte dafür. Wir haben sehr unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema. Und wer da in der Mitte auf der Strecke bleibt, sind eigentlich die beiden Schwestern, nämlich Rosa und Nadja, die eigentlich gar nicht wissen, was ist das hier eigentlich für eine Familie? Ist das überhaupt eine, die dann schlussendlich auch zerbricht? Ich weiß nicht, ich finde, das ist ein Roman, den ich unbedingt auch nochmal lesen werde. Also weil es einfach auf vielen
Nochmal von vorne.
Ebenen, nochmal von vorne, ja, richtig. Auf vielen Ebenen Themen bearbeitet, ohne dass sie so bearbeitet werden, sondern die laufen so mit und man kann die eben da nochmal drüber nachdenken. Ja, ich finde einfach, dass sie eine fantastische Erzählerin ist, Tada von Sofrin.
Und würdest du sagen, also ich finde den Titel ja wirklich ziemlich genial, weil ich glaube, er referiert so auf ihren Erstlingsroman auch, ne, auf Otto, und aber ja eigentlich auch auf dieses Genre insgesamt, weil ich hatte das Gefühl, so ich habe das schon tausendmal irgendwie gelesen, ich möchte davon aber auch noch tausendmal lesen oder diese Form der Geschichten, oder sind die doch in irgendeiner Form immer wieder individuell? Also ist es so, kennst du einen, kennst du alle? Oh. Ne, bei den Guten, sagen wir jetzt mal. Oder würdest du, was würdest du für sie als individuell vielleicht nochmal in Anspruch nehmen?
Also ich habe Otto nicht gelesen, aber über Otto, und es ist ja auch die Geschichte eines jüdischen Vaters, soweit ich erinnern kann, was würde ich für sie ins Feld führen? Also auf jeden Fall die Art und Weise, wie sie die Geschichte baut. Also dieses Mosaikhafte, was ich schon erwähnt habe. Dann ihre Sprache und tatsächlich diesen wirklich lakonischen Umgang mit den großen Themen. Also auch Israel-Gaza-Konflikt spielt in diesem Roman eine Rolle. Und ohne dass man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt wird aber schwer und jetzt müssen wir irgendwie über Weltpolitik reden oder so, sondern es ist einfach klar, dass solche Konflikte, die alten wie auch die neuen, in die Familien hineinwirken. Und dann ist es im Individuum interessant. Sie zeigt, was macht es mit dem Individuum, und das macht es interessant. Sie versucht eben nicht, die große Weltgeschichte zu erklären, sondern es ist wirklich anhand der Personen, werden diese Themen mit aufgemacht.
Ja, ich habe, es ist so lustig, oder ich habe es jetzt so ein bisschen parallel zu einem Text gelesen, den ich vor 1000 Jahren mal angefangen habe, wo ich versucht habe, meine Wiener Tante aufzunehmen und so, wie sie erzählt, in den Text zu bringen. Und was jetzt so ein schöner Moment war, ich habe sie nochmal gehört, jetzt sozusagen viele Jahre nach ihrem Tod, dachte ich, nur sie konnte diese Geschichte so erzählen. Und mir ist nochmal klar geworden, wie viel es eigentlich mit der Sprache einer Familie zu tun hat, weil das Dach ist irgendwie immer gleich, ne? So irgendwer ist immer ausgewandert, tot, komischer Onkel, keine Ahnung, große Liebesgeschichte. Und das, was sie dann immer so individuell macht, ist, dass eine erzählt. Glaubst du, ist sie so die Erzählerin oder ist da so eine Sprache drin, wo du sagen würdest, ja, das stimmt oder stimmt das nicht?
Sie die Erzählerin?
Oder der Vater oder whoever?
Nee, der Vater auf keinen Fall, genau. Also wenn es in dieser Familie nach diesem Muster läuft, sage ich mal, ist das natürlich ganz klar Rosa, die als Einzige darüber reflektiert, wo kommen die eigentlich alle her, was bringen die an Gepäck mit und warum kommt es in dieser komischen Konstellation eigentlich immer zu Streit? Also diese Familie streitet halt permanent. Ich fand das sehr wohltuend, weil ich so dachte, alle Familien streiten, aber die eigenen Streits sind hinter dieser Lektüre, also so ein bisschen zurückgetreten. Dann dachte ich, ja, es ist ganz erholsam, die anderen streiten auch. Genau, und sie ist aber auch die sie wieder zusammenführt. Und es gibt eben auch eine positive Erzählung davon, dass sie mit ihrer Schwester eigentlich wieder einen Weg findet, einen eigenen und auch einen neuen. Und ich glaube, das sehe ich in dem Titel auch, nochmal von vorne. Nochmal von vorne heißt nämlich auch, dass die nächste Generation und die nächste Generation hat halt auch wieder eine Chance, es anders zu machen, es besser zu machen, es auch wieder schlimm zu machen, okay, aber es gibt eben diese Möglichkeit, wir fangen nochmal von vorne an. Und das ist in dem Erzählen ja ein Potenzial. Es ist nicht unbedingt gegeben, aber es ist ein Potenzial.
Ja, und es ist die Voraussetzung, ne? Es muss einer immer erzählen. Wenn es keine ErzählerInnen gibt in einer Familie, dann können die Geschichten noch so gut sein.
Ja.
Weg sind
dann
sie.
Dann sind sie weg.
Ne?
Ja. Genau, tolles Buch.
Super. Nee, klingt so. Ich hätte sie tatsächlich auch gerne eingeladen. Wir waren ein bisschen zu spät. Oder sie wollte nicht, ja?
Ich war ein bisschen zu spät.
Nein, was heißt Frankfurt? Also sie hatte schon ihre Premiere in Berlin. Ja, ja.
Verstehe.
Gut, jetzt mal. Seid ehrlich. Was habt ihr gedacht, als ich euch meinen Buchvorschlag gemacht habe? Sofort. Du darfst nicht drüber nachdenken, Felix. Du musst sagen, was hast du gedacht, als du die Mail gelesen hast?
Ich habe versucht, mich zu erinnern an die Rezension, die wir schon veröffentlicht haben vor ein paar Wochen.
Okay.
Ich bin aber nicht so
machst
richtig.
Du das.
Der Rezensent war etwas unglücklich damit, mit dem Buch.
Tatsächlich?
Ja, aber ich
kann, dann
aber
hab
mir
ich
fallen jetzt die Gründe dafür nicht mehr so richtig ein.
Das wäre jetzt eigentlich sehr interessant. Das wäre jetzt
sehr interessant gewesen.
Weil ich nämlich dachte, ihr denkt bestimmt so, oh, langweilig. Nee,
überhaupt nicht. Ich habe mich super gefreut, dass du das vorstellst und bin einfach nur gespannt gewesen. Überhaupt nicht langweilig. Warum?
Okay, ja, weil ich dachte, was ich an Rezensionen gesehen habe, bestätigte meine Vorannahme, alle jubeln ihn permanent hoch. Er ist der Darling des deutschen Literaturbetriebs. Was er anfasst, wird zu Gold. Ihr seid bestimmt gelangweilt. Aber das ist ja
schon
mal...
Haben wir den Namen schon genannt? Sascha Stanisic?
Nein, das wollte ich ja jetzt
noch heraus. Achso, Entschuldigung.
Du versaust meine zweite Pointe, Felix, die da nämlich lautet, das war nämlich mein zweiter Gedanke, dieser Titel, möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Da dachte ich, lieber Sascha Stanisic, erstens, die Deutschen, die guten Kartoffeln, haben immer schon Probleme, deinen Namen auszusprechen. Jetzt noch so ein Titel, so düsch. Das ist eigentlich unmöglich, in einem Podcast oder in welcher Rezension auch immer, ohne zu stolpern, unterzubringen. Und der zweite Gedanke war, wie erfolgreich muss man sein, dass man so einen Titel beim Verlag durchkriegt.
Ja.
Sehr erfolgreich. Ja. Die Auflösung kommt gleich hinten dran. Und ich habe das Buch gelesen und ich war total bezaubert. Ich würde so gerne irgendwie jetzt mega intellektuell kritisch das auseinandernehmen können. Ich kann es nicht. Es ist so witzig. Und das Einzige, wo ich halt neugierig wäre, und deswegen werde ich mir sofort gleich diese Morgenpost kleines Gekrittel heraussuchen. Ja. Ich musste immer wieder an so Taschenspielertricks denken, ne? Weil er kann einfach alles. Und ich habe ihn mir immer so vorgestellt, wie er immer wieder sein Blatt ausspielt. Ne? Er kann alles. Es ist coming of age. Es ist eine Migrantengeschichte. Gleich auf der ersten Seite kommt die Klimakatastrophe auf eine total charmante Art und Weise mit rein. Die Dialoge sind super. Du siehst das Drehbuch schon vor dir. Ne? Und es ist immer wieder so, na, willst du noch einen? Noch einen? Ich habe übrigens noch einen Ass und noch einen Ass und noch einen Ass. Und dann ist es so ein bisschen, er führt es auch gleich vor, also wie so, ich weiß nicht, ob ihr dieses, es gibt so ein amerikanisches Zauberer-Duo.
Ja,
Teller.
Penn und Teller.
Genau, Penn und Teller, die ja auch immer vorführen, wie ihre Tricks gehen. Und dadurch wird das Ganze doch besser. Und ich finde, ein bisschen macht er das auch so. Irgendwie, ich habe die Stelle nicht mehr gefunden, aber dann 500 andere tolle, die ich euch gerne hätte vorlesen wollen, wo er mal eben die KI befragt. Das wird aber nicht das große Thema und die KI, sondern das ist irgendwie auf einer Seite, ach, ich habe das mal aus Spaß in die KI eingegeben, zack, ist es schon wieder weg. Also das gebe ich euch auch noch, das kann ich, das ist irgendwie, ne? Und die Ausgangssituation, um euch jetzt, ich habe nämlich immer Mühe, den Inhalt zu sagen, weil ich ja immer gleich erzählen will, warum ich es alles so toll finde. Falls ihr euch jetzt noch nicht wisst, worum es in dem Buch geht, es fängt an ganz klassisch mit vier Freunden an einem heißen Weinbergnachmittag im Juni 1994 warf Fatih einen Stein in die Luft und wir anderen versuchten, seinen Stein mit unseren Steinen zu treffen. Und Fatih sagte, wartet mal kurz, und die Steine prasselten zu Boden. Wie super wäre es, fuhr er fort, wenn es einen Proberaum für das Leben gäbe. Du gehst in den Rhein und probierst 10 Minuten aus der Zukunft. Wie bei Deichmann, nur nicht mit Schuhen, sondern mit dem Schicksal. Kostenpunkt 130 Mark. Falls dir dann gefällt, was du siehst, kannst du es direkt einloggen und dich gleich drauf freuen, weil diese 10 Minuten, die werden 100 pro irgendwann kommen. Das Einloggen kostet 130.000 Mark. Und das ist im Grunde die Ausgangsidee. Und ich weiß nicht genau, und da wären wir wieder bei dem Taschenspielertrick, inwieweit die ganze Struktur des Buches sozusagen damit spielt. Man kann es auch als Kurzgeschichtenband lesen. Also ist es eigentlich ein Roman? Ist es ein Kurzgeschichtenband? Und in diesem Spektrum hat er eine alte Frau, eine migrantische Putzfrau, diese vier Jungs. Und mein Lieblingscharakter ist Gregor Horvath. Der hat gleich drei Kapitel, die da heißen, gegen das Kind im Memory gewinnen, gegen das Kind im Memory verlieren, gegen das Kind im Memory ein Unentschieden rausholen. Und das ist so wahnsinnig lustig und gut gemacht, indem es eben einmal so lustig ist, in dieser Sprache, die ihr jetzt schon so ein bisschen gehört habt, eben was extrem Umgangssprachliches, aber eben auch Poetisches. Und man könnte, wenn ich euch so diese Kapitelüberschriften erzähle, das alles so wegwitzeln. Ne? Also okay, natürlich verliert er gegen das Kind im Memory, weil das Kind kann sich alles merken. Er kann sich nicht alles merken. Ihr wisst, wovon ich rede. Dann markiert er irgendwie die Steine vom Memory und will das dann, und dann bekommt sozusagen das Ganze so eine Tiefendimension, will das an seiner Frau ausprobieren, ob sie merkt, dass er schummelt. Und dann will das ist sozusagen die Generalprobe. Und dann haben sie aber so eine Art romantischen Abend. Ne? Und da, finde ich, sieht man dann, wie irre gut er ist. Weil wie stellst du das an so einer Art romantischen Abend deiner Frau vor, dass sie jetzt eine Runde Memory spielt? So. Und er sitzt ihr halt gegenüber. Es läuft sogar Musik, eine irgendwie basisromantische Situation, findet Georg. Jedenfalls kann seine Antwort jetzt auf keinen Fall lauten, ich dachte, wir könnten eine Runde Piratenmemory spielen. Also fängt er doch von einem problematischen Thema an, Pauls Rechtschreibung, beziehungsweise von seiner Ablehnung der Rechtschreibung, konkret der Großschreibung. Paul schreibt alles klein, wie so ein Lyriker. Und dann sagt er, es ist wegen Paul. Ich habe heute ein Video gesehen. Und Reginas Blick sagt gleich, och nö, nicht wieder das Kind. Und da kommt das, ne, das finde ich, das macht er mit einer Leichtigkeit und einem Witz da drin. Und aber eben gleichzeitig, ohne diese Dimension zu vernachlässigen, okay, ne, du hast jetzt schon mal einen romantischen Abend und jetzt bloß nicht über die Kinder sprechen. Und das ist... Das ganze Buch über macht er das so. Es gibt noch einen anderen wunderbaren Charakter von diesen vier Freunden, Mo, der sich immer so Geschichten ausdenkt. Und ihre Freundschaft besteht im Grunde darin, dass sie diese Geschichten nicht hinterfragen. Und das wiederum würde ich jetzt so ein bisschen also als Abbinder nehmen. Das ist wie so das poetologische Programm vielleicht, was dahinter steht. Dass du diese Geschichten halt, also ne, dass Freundschaft vielleicht auch darin besteht, ne, die Geschichten nicht zu hinterfragen. Wenn, ne, je besser die sind, desto weniger hinterfragst du sie. Und dann hört das Buch auf, ne, also nochmal mit dem Kapitel, also das Eingangskapitel heißt Neue Heimat, das Endkapitel heißt Neue Heimat. Und das Buch hört dann auf mit den Worten Fick dich. Und das zeigt dann nochmal, wie irre prominent dieser Autor inzwischen ist, dass ihm der Verlag das hat durchgehen lassen. Neue Heimat und dann Fick dich ist, ne, also ihr merkt es, ich könnte jetzt entweder noch 2 Stunden weiterreden oder bleib einfach sprachlos, was das für ein fantastisch guter Autor ist.
Das heißt, du hinterfragst den Text auch nicht. Das ist deine Quintessenz.
Das wäre so ein bisschen, also damit entlässt er einen dann ja auch ein bisschen. Ich bin sicher, das wird 530 Seminare dazu geben, weil du, glaube ich, ganz viel damit machen kannst. Also ein ganzer Handlungsstrang geht um Heinrich Heine. Ihr seht hier, dass das Cover ist eine Postkarte aus Helgoland, nämlich der junge Sascha, denkt sich aus, er würde in den Sommerferien nach Helgoland reisen, weil nämlich Heinrich Heine da war und der ja auch mit Deutschland so gehadert hat. Dann gibt es sozusagen so eine ganze Abteilung Heine / Migranten / Schwierigkeiten beziehungsweise Deutschland Bashing. Und ich glaube, du kannst das so alles ganz wunderbar auseinander friemeln und da wäre ich eben so ein bisschen neugierig. Manchmal denke ich, ist es vielleicht wie so ein Zauberkasten. Ne? Mhm. Er hat sozusagen dann alle Tücher in der Luft und dann guckst du hin und zack, ist alles weg. So fühlte sich manchmal die Lektüre an. Und aber was ist denn Literatur, wenn nicht vielleicht auch das?
Können wir nochmal auf den Titel zurückkommen?
Nein, ja, aber...
Weil mich wirklich interessiert, ob das irgendwie ein authentisches Zitat von einer Regelung auf Friedhöfen ist, oder...
Es ist gut, dass du... Also ich hätte das... Wäre jetzt genau der Beweis, ne? Prüft man das nochmal nach? Ne? Ja. Es geht eine Protagonistin der einen Geschichte tut das nämlich, ne? Die hat ihren Ehemann beerdigt und dann gibt's da so einen anderen, der auf dem Friedhof so rumwerkelt und sie würde ganz gerne mit dem ins Gespräch kommen und dann überlegt sie, ob es so eine Regel gibt, wie rum man die Gießkanne auf dem Grab dreht. Und ich finde es eigentlich total spannend. Und da würde ich mich jetzt aber an Mo halten. Das ist so eine gute Geschichte, das gucke ich auf keinen Fall nach, ob das stimmt.
Ja.
So. Oder vielleicht dann, wenn ich in der Situation bin, dann werde ich das nochmal googeln. Aber jetzt auf keinen Fall.
Sehr schön. Wunderbar. Ja, prima.
Ja, genau. Also das lest ihr und genau. Es sei millionenfach zu Weihnachten verschenkt und keine Ahnung. Ich glaube, da hat ein großes Spektrum an LeserInnen Spaß dran und das sei ihm sehr gegönnt. In diesem Sinne,
ja.
Vielen Dank.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.